Vis-à-vis.
Frau Kiesel-Thepe, Sie sind schon sehr lange politisch aktiv, aber bisher auch viel im Hintergrund, zuletzt als parlamentarische Staatssekretärin im Bauministerium. Wie aufregend ist es für Sie, jetzt so im Vordergrund zu stehen, also Interviews, Pressekonferenzen zu geben?
Es ist für mich sehr aufregend, in der ersten Reihe zu stehen. Es ist aber auch für mich persönlich back to the roots, also zurück zu den Wurzeln. Von Kreuzberg wieder zurück nach Kreuzberg ist ein gutes Gefühl.
Gibt es denn irgendwas an dem Job als Senatorin, mit dem Sie vorher nicht gerechnet haben, was überraschend war für Sie?
Ich war bisher, wie Sie gesagt haben, im Hintergrund hinter einer Ministerin und habe die politische Arbeit für Gesetzgebungsverfahren etc. im Hintergrund gemacht. Das, was jetzt neu ist, ist, man steht in der ersten Reihe, aber es sind natürlich auch viele neue Themen hinzugekommen. Es ist jetzt nichts Überraschendes passiert. Also mir geht es darum, mich auch in die neuen Themenfelder einzuarbeiten. Ich habe lange Finanzpolitik gemacht, Mietenpolitik, Wohnungspolitik und jetzt kommen viele neue Bereiche eben dazu.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, viele Bereiche. Sie sind Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung. Und dahinter stecken natürlich auch sehr, sehr viele Aufgaben, zum Beispiel der Fachkräftemangel in Berlin, Unterbringung von Geflüchteten, Obdachlosigkeit und noch viele weitere. Was empfinden Sie denn gerade als die drängendste Aufgabe in Berlin?
Für mich sind die Themenbereiche Arbeit und Soziales keine neuen Themenfelder. Ich bin auch Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit in der SPD. Das ist der Arbeitnehmerinnenflügel der SPD. Und da geht es um gute Arbeit, gute Arbeitsbedingungen. Und die Bereiche, die Sie genannt haben, lassen sich wunderbar mit allen anderen Bereichen verknüpfen. Gute Arbeit ist der Schlüssel für viele soziale Schieflagen, zum Beispiel im Bereich Antidiskriminierung. Wir erleben Diskriminierung auch auf dem Arbeitsmarkt. Das möchte ich mit guter Arbeit verbinden. Gute Ausbildungsplätze, gute Ausbildung ist entscheidend für gute Arbeit. Auch das im Zuge des Fachkräftemangels wird das ja immer wichtiger, dass wir junge Menschen in Ausbildung bringen und so auch Nachwuchs schaffen. Im Bereich von Gleichstellung ist gute Arbeit sehr wichtig. Da geht es um Entgeltgleichheit, da geht es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und all das will ich als Senatorin in Berlin voranbringen.
Das heißt, es fällt Ihnen recht schwer, sich jetzt auf ein Thema zu fokussieren oder eins zu nennen. Aber eine sehr drängende Aufgabe ist ja sicherlich, würde ich sagen, die Unterbringung und die Versorgung von Geflüchteten. Und wir zoomen jetzt zu Beginn mal kurz raus aus Berlin. Die EU-Länder, die haben sich ja auf Asylverfahren an Europas Außengrenzen geeinigt. Heißt, Menschen aus als sicher geltenden Ländern, die sollen unter haftähnlichen Bedingungen untergebracht werden, bis dann eben über Ihren Asylantrag entschieden wurde. Was halten Sie persönlich von diesem Kompromiss, der da getroffen wurde?
Der Kompromiss, der in der EU-Innenministerkonferenz getroffen wurde, ist ein Kompromiss unter Innenministern. Es hat noch das Europäische Parlament zu entscheiden. Ich persönlich verteidige das Grundrecht auf Asyl. Das Grundrecht auf Asyl ist aus meiner Sicht nicht verhandelbar. Und Asylverfahren an den EU-Außengrenzen unter haftähnlichen Bedingungen sind keine Option, kein Format, was das Grundrecht auf Asyl gewährt. Deshalb hoffe ich noch auf die Verhandlungen im Europäischen Parlament dazu. Die Bundesregierung setzt sich ja auch dafür ein, dass Familien, Kinder, Jugendliche stärker geschützt werden. Dazu gab es noch keine Einigung. Und es ist wichtig, dass es ein solidarisches Verteilungssystem innerhalb Europas gibt. Leider ist das bis heute nicht möglich. Viele europäische, südeuropäische Länder wurden jahrelang alleine gelassen in dieser Frage. Und da braucht es noch einen Durchbruch, um als Europäische Union Europa dieser humanitären Pflicht auch gerecht werden zu können.
In Berlin landen die geflüchteten Menschen ja in den Einkunftszentren und eigentlich sollen diese Menschen dort nur wenige Tage sein und dann eben weitergeleitet werden. Weil es aber eben zu wenige Unterkunftsplätze, zu wenige Wohnungen gibt, da müssen die Menschen beispielsweise in Tegel teilweise monatelang in sogenannten Leichtbauhallen, diese riesigen Zelte, in diesen Leichtbauhallen leben. Ich war dort vor Ort, habe festgestellt, die Menschen haben dort wirklich kaum oder gar keine Privatsphäre. Wie wollen Sie diese Situation lösen? Also wie wollen Sie für mehr Unterkünfte sorgen?
Es sind keine haltbaren Zustände am Ankunftszentrum Tegel. So war das auch ursprünglich nicht gedacht. Der Aufenthalt war eigentlich für ein paar Tage vorgesehen, bis die Menschen auch dezentral untergebracht worden sind. Mittlerweile sind aber die Unterkunftsmöglichkeiten des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten fast ausgelastet, zu 98%. Und im Ankunftszentrum Tegel verweilen die Menschen leider unter diesen Bedingungen im Schnitt aktuell bis zu 4 Monaten.
Ja, und wie lässt sich diese Situation ändern?
Genau, deshalb war es auch der erste Akt, den wir vollzogen haben als neue Landesregierung, eine Taskforce zur Unterbringung und Integration Geflüchteter einzuberufen. Die hat ihre Arbeit auch jetzt aufgenommen. Wir hatten am letzten Wochenende Senatsklausur. Auch dort war die Taskforce an prominenter Stelle als eigener Tagesordnungspunkt. Und wir sind entschlossen und geschlossen zusammen und wollen zusammenarbeiten, verschiedene Senatsverwaltungen, dass wir die Unterbringungsmöglichkeiten, die Beschulung der Kinder, die dort ist, aber auch die Gesundheitsleistungen so strukturell gestalten, dass es auch alles funktioniert und die Menschen auch menschenwürdig untergebracht sind.
Bisher geht das aber ja irgendwie ein bisschen zu langsam. Also eigentlich sollen ja die sogenannten MUFs, also die modularen Unterkünfte, für Entlastung sorgen. Aber da werden gerade mal 3 neu bis Ende des Jahres fertiggestellt. Eine ist gerade fertig. Ist die Bauverwaltung da zu langsam oder warum geht das nicht schneller?
Also eine modulare Unterkunft wurde vor ein paar Wochen fertiggestellt. Mhm, genau. Ich war auch bei der Eröffnung, durfte ein Grußwort halten. Ein tolles Konzept. MUF hört sich immer so an wie eine Notunterbringung, ist es aber nicht. Es ist ein Haus, was kaum zu unterscheiden ist von anderen Häusern. Und hier war es wirklich sehr schön, weil es in die Nachbarschaft, in das Stadtquartier integriert wurde. Also gemeinsam Geflüchtete, aber auch Menschen, die schon länger da leben, zusammenleben. Es ist richtig, wir wollen den Fokus auf den Bau von modularen Unterkünften setzen, weil wir natürlich unsere wohnungspolitische Strategie so im Blick haben, dass wir am Ende Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum für alle Berlinerinnen und Berliner schaffen. Das bedeutet, wir können mit dem Sonderbaurecht aus der Bundesebene, das jetzt nochmal verlängert wird diese Woche, dafür nutzen, um insgesamt bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, weil es die Möglichkeit gibt, diese Unterkünfte umzuwidmen in bezahlbaren Wohnraum. Und das haben wir im Fokus. Das wollen wir jetzt auch intensiver gemeinsam mit den Bezirken angehen. Wir wollen ein neues Miteinander mit den Bezirken. Wir wollen schauen, wo es Standorte in den Bezirken gibt, die wir dann in den kommenden Jahren auch bebauen können.
Ja, Sie haben gesagt, es soll Anreize geben für die Bezirke. Wie sollen diese Anreize denn ganz konkret aussehen? Vielleicht können Sie das mal kurz benennen.
Das werden wir jetzt auch in allen Ebenen der Taskforce besprechen. Die Taskforce ist so aufgebaut, dass wir 3 Ebenen haben. Die Arbeitsebene, die alle 2 Wochen tagt, die Staatssekretärsebene, die alle 4 Wochen tagen soll. Und die Taskforce-Ebene, also wo die SenatorInnen der entsprechenden Senatsverwaltung am Tisch sind, soll dann anlassbezogen tagen und möglichst die Konflikte lösen. Wir hoffen, dass alles auf Arbeitsebene und Staatssekretärsebene geklärt wird. Aber sollte es einen Punkt geben, was noch ungeklärt ist, soll die Taskforce das anpacken.
Ja, aber Sie haben jetzt ein bisschen die Abläufe geschildert. Aber was sind konkret Anreize? Weil wenn ich mir vorstelle, Friedrichshain-Kreuzberg, da ist einfach zum Beispiel jetzt nicht mehr Platz da. Da sind die Immobilien besetzt, da ist nicht viel Baugrund. Wie will man denn die Bezirke Anreiz geben? Wie will man das machen?
Genau, wir wollen Ausgleichs- und Anreizmechanismen besprechen. Wir sind noch am Anfang der Gespräche. Die erste Sitzung der Arbeitsebene hat gestern stattgefunden. Und wir werden schauen, welche Anreizstrukturen es gibt hierfür. Es ist richtig, dass Friedrichshain-Kreuzberg sehr dicht besiedelt ist und die Flächen eben weniger vorhanden sind als in anderen Bezirken. Das muss auch berücksichtigt werden, ehrlicherweise. Aber es gibt auch Flächen, die bei der BIMA sind. Da müssen noch mal Gespräche mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, das sind Grundstücke des Bundes, geführt werden, um hier auch Potenziale zu schaffen. Und all das werden wir besprechen.
Chanse Kiesel-Thepe, Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung hier im Vis-à-vis im RBB 24 Inforadio. Wir stellen ja momentan alle 9 Senatorinnen und Senatoren vor und teilen Teil davon ist auch eine flotte Antwortrunde. Ich bitte Sie deshalb, die folgenden Sätze, wenn es für Sie in Ordnung ist, kurz und knapp zu ergänzen, ja?
Ich hoffe.
Gut, wir legen los. In Katja Kippings Fußstapfen zu treten ist für mich?
Eine Ehre.
Ausgleichen neben meinem Job ist?
Meine Familie, mein Sohn.
Mein Geheimtipp in Kreuzberg?
Görlitzer Park.
Warum?
Weil ich da meine Kindheit verbracht habe.
Und weil es einfach schön ist.
Ja.
Sie sind aufgewachsen in Berlin. Sie haben in Berlin studiert, Volkswirtschaftslehre an der TU und wohnen auch immer noch in Berlin, haben wir ja gerade gehört. Gut, Sie waren zwischendurch mal kurz bei VW in Wolfsburg. Sind Sie ein Gewohnheitstier, das nicht so richtig Lust hat auf was Neues?
Ich war immer in Berlin und ich bleibe, glaube ich, auch in Berlin.
Warum wollen Sie hier nicht weg? Weil Sie es so lieben oder reizt Sie gar nicht das Unbekannte?
Ich habe Familie, Freunde hier und ich habe eine Arbeit, meine politische Arbeit, wo ich viel bewegen kann, die Gesellschaft voranbringen kann, die Welt etwas besser machen kann und daran will ich mitwirken.
Sie haben zwei Kinder. Wie gut kriegen Sie das hin, Familienleben und den Job?
Das ist eine Herausforderung, muss ich sagen. Es erfordert viel Abstimmungsbedarf und manchmal passiert es, dass man dann selber einspringen muss, wie heute zum Beispiel, wenn jemand ausfällt, dann muss man selber nochmal anpacken.
Sie haben gerade gesagt, es ist eine Herausforderung. Sie sind ja jetzt auch Arbeitssenatorin, also Sie können die Situation beeinflussen, wie gut sowas vereinbar ist. Was muss denn auf dem Berliner Arbeitsmarkt dafür passieren?
Genau, gute Arbeit gilt auch für mein Haus natürlich, darauf achten wir. Auch in meinem Haus gibt es viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch Kolleginnen und Kollegen in der Leitungsebene, die Kinder haben und wir achten eben darauf, dass wichtige Sitzungen nicht spät abends stattfinden, dass der Nachmittag eine freie Stelle hat, um sein Kind mal abzuholen, zu versorgen und dann weitermachen zu können. Also darauf achten wir schon und es ist halt Offenheit, Transparenz erforderlich und auch Wertschätzung gegenüber Familien, Frauen, Männer, die ihre Kinder auch versorgen müssen und wollen und das auch mit ihrem Beruf vereinbaren möchten.
Sie haben sich für die 4-Tage-Woche ausgesprochen. Sie würden im öffentlichen Dienst das gerne mal ausprobieren. Was heißt das? Gehen Sie das konkret in Berlin jetzt an?
Ich habe mich in dem Diskurs der 4-Tage-Woche mit eingeschaltet, ja. Rund um den 1. Mai. Das ist ein Diskurs, den die Gewerkschaften natürlich auch führen. Und auch die 7-Tage-Woche musste hart erkämpft werden, die 5-Tage-Woche, Entschuldigung, musste hart erkämpft werden. Der arbeitsfreie Sonntag musste hart erkämpft werden. Und ich habe mich an diesem Diskurs beteiligt. Ich habe auch gesagt, man muss auch mal vor der eigenen Haustüre schauen. Und um die Attraktivität im öffentlichen Dienst, auch wir sind ja auch im Wettbewerb zur Privatwirtschaft, zur Bundesbediensteten, muss man schauen, wie man die Attraktivität hier in Berlin auch erhöhen kann. Aber wir sind noch nicht so weit, um sagen zu können, wir machen jetzt konkret in meinem Haus das und jenes, sondern wir schauen erstmal, was da machbar ist und geht.
Sie sprechen sich auch für eine Ausbildungsplatzumlage aus. Das heißt, alle Unternehmen zahlen in einen Fonds ein und die Unternehmen, die ausbilden, die bekommen dann da sozusagen wieder etwas raus. Die rot-grün-rote Vorgängerregierung, die ihre SPD ja angeführt hat, die wollte die Umlage einführen. In diesem Jahr sollte die gesetzliche Regelung tatsächlich erarbeitet werden. Jetzt steht aber im aktuellen Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD, erstmal kommt ein Bündnis für Ausbildung und wenn die nicht zusätzliche Plätze schaffen, dann kommt irgendwann ungefähr in 2 Jahren die Umlage. Wenn Sie das so gut finden, dieses Instrument, warum ist das jetzt so auf die lange Bank geschoben?
Naja, so auf die lange Bank nun auch wieder nicht. Es ist im Frühjahr 2025 ist der Stichtag, wo wir schauen werden, ist die strukturelle Lücke zwischen Angebot und Nachfrage, was Ausbildungsplätze angeht, geschlossen oder nicht. Jetzt startet zum Ausbildungsjahr das Bündnis für Ausbildung in Berlin. Da werden alle an einem Tisch sitzen, die Sozialpartner an einem Tisch sitzen und wir werden schauen, wie wir mehr Arbeitsplätze schaffen können. Das Ziel ist, dass die jungen Menschen, die keinen Ausbildungsplatz in Berlin haben, einen Ausbildungsplatz bekommen. Wir haben im Koalitionsvertrag auch die Ausbildungsplatzgarantie, die ja jetzt auch auf Bundesebene durchs Kabinett gegangen ist. Das heißt, da kommt auch nochmal Rückenwind, sage ich mal, um hier mehr zu leisten. Und es geht am Ende darum, mehr Fairness auch zu erreichen, weil in Berlin bilden lediglich 10% der Betriebe etwa aus und 90% der Betriebe profitieren davon. Und da ist eine Ungerechtigkeit, die ich auch auflösen möchte, ehrlich gesagt, und auch mit den Unternehmensverbänden das Gespräch suchen werde, weil ich nicht verstehe, warum die Unternehmensverbände gegen eine Umlage sind. Sie schafft eigentlich nur Fairness, auch gegenüber den Unternehmen, die nicht ausbilden, aber davon profitieren. Und dass sie sich daran finanziell beteiligen, müsste eigentlich auch für diese Unternehmen selbstverständlich sein.
Sie plädieren weiter für die Umlage. Liegt es an der CDU, dass sie jetzt nicht direkt kommt?
Naja, die Vereinbarung mit der CDU dort ist, dass wir ein Bündnis haben, diese Themen ansprechen, die Sozialpartner, die Unternehmen auch dazu bewegen, mehr Ausbildungsplätze anzubieten. Berlin ist da strukturell beispiellos unterwegs, muss man sagen. Wenn man sich die anderen Bundesländer anschaut, ist das anders. Und das wollen wir in Berlin auch erreichen, dass jeder, der auch einen Ausbildungsplatz sucht, einen findet.
Sie werden ja dem linken Parteiflügel der SPD zugeordnet. Jetzt sind Sie in einer Koalition mit der CDU, die auch mit einer Vornamendebatte Anfang des Jahres für Aufsehen gesorgt hat. Wie läuft es denn bisher mit der CDU?
Genau, die Debatte war natürlich nicht schön. Ich mit meinem persönlichen Background bin mit solchen Fragen auch häufiger konfrontiert worden. Von wo kommst du? Oder auch wenn man sich beworben hat, dass man nicht gleich genommen wird, weil der Name anders klingt. Auch bei der Wohnungssuche ist das oftmals so. Das ist schon ein Problem. Da braucht es einen noch stärkeren Kulturwandel in Deutschland, dass sich das ändert. Wir haben das in den Sondierungen sehr deutlich gemacht, dass das eine Grenze ist, die überschritten worden ist. Und wir haben deshalb auch in den Koalitionsverhandlungen einen Schwerpunkt auf einen Bereich gelegt, Stadt der Vielfalt. Und dort sind viele Themen, Projekte benannt, die eben die Gesellschaft zusammenführen soll, als zu spalten.
Aber trotzdem noch mal ganz kurz die Frage, wie läuft, finden Sie bisher die Zusammenarbeit mit der CDU für Sie?
Bisher läuft die Zusammenarbeit mit der CDU sehr konstruktiv. Wir hatten am letzten Wochenende die erste Senatsklausur. Wir haben uns dort auf Projekte beschlossen, die wir jetzt in den kommenden Monaten umsetzen wollen. Und da gab es auch gegenseitige Unterstützung zu den Schwerpunkten, die man sich jetzt für die kommenden Monate gesetzt hat. Also das war sehr konstruktiv.
Also würden Sie die Beziehung als konstruktiv, als zweckmäßig beschreiben?
Die Beziehung mit der CDU ist sehr konstruktiv, ja.
Okay, stellen wir uns vor, wir spulen die Zeit 3,5 Jahre vor. Was muss in der Stadt passieren, damit Sie am Ende sagen, ja, ich habe alles richtig gemacht als Senatorin?
Die prekäre Beschäftigung in Berlin muss abgebaut werden. Die Löhne müssen steigen. Die Tarifbindung muss steigen. Im Moment sind leider nur etwa 20% der Beschäftigten tarifgebunden. Das ist sehr unterdurchschnittlich. Gute Arbeit muss sich überall durchsetzen. Mitbestimmung ist sehr wichtig. Berlin ist auch eine Stadt, ist kein Industriestandort, wo betriebliche Mitbestimmung, Unternehmensmitbestimmung selbstverständlich sind, sondern eher ein Standort, wo der Dienstleistungssektor sehr groß ist, wo viele Start-ups auch unterwegs sind. Und viele Menschen dort möchten sich auch betrieblich organisieren. Das ist auch gut so und das möchte ich mit begleiten und unterstützen.
Also man viel erreicht haben und gehen Sie dann als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf?
Das steht heute noch nicht an. Das ist erst in 3,5 Jahren. Zunächst einmal geht es darum, gute Arbeit für die Stadt zu machen.
Vielen Dank für das Interview, Frau Kieseltepe.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.